Letztes Jahr habe ich zwei Predigten gehalten. Die erste ging um das Thema, was sind wir, Kinder Gottes oder Sünder oder beides? Und ich habe euch versucht, von der Schrift her zu zeigen, entweder oder wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, bist du ein Kind Gottes. Und zu 100% ein Kind Gottes und ein Kind Gottes. Ein Sünder bist du nur, wenn du nicht mit Jesus leben willst. Aber wenn du dich entschieden hast, mit Jesus zu leben, bist du zu 100% ein Kind. Die zweite Predigt, die wir uns angeschaut haben, da sind wir ins in den ersten Johannesbrief zugegangen und haben gesagt, da steht doch, Johannes sagt, wer ein Kind Gottes ist, also der kann nicht sündigen. Und auf der anderen Seite sagt er, wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, ist ein Lügner. Und wenn wir sündigen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und da haben wir festgestellt, da geht es letztendlich darum, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann habe ich keine Natur des sündigen Wollens mehr. Und das meint er, dass ich meine Natur gewechselt hat, weil ich aus Gott geboren bin. Das war auch so die Klammer über diesen beiden Predigten. Jesus sagt uns ganz deutlich hier in diesem Buch, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du aus Gott geboren. Du bist kein Pflegekind, du bist kein Adoptivkind, sondern du bist ein leibliches, ein DNA, ein geistlich-leibliches Kind Gottes. Und für mich ging es so, als ich diese Predigten ausgearbeitet habe, habe ich gesagt, es gibt noch mindestens eine dritte Predigt, und ich habe festgestellt, es wird noch eine vierte geben, auch, aber darauf müsst ihr warten, weil ich zwischendurch euch noch was anderes versprochen habe. Weil die nächste Predigt dann, die ich hier halten werde, da haben wir dann Abendmahl gemeinsam miteinander, und ich habe gesagt, ich werde was zum Thema Fußwaschung machen, und dann kommt die andere erst danach. Weil ich bin ein Kind Gottes, ich bin kein Sünder, und doch erlebt jeder von uns, dass wir dann doch über uns selber stolpern. Ich will eigentlich nett sein bei den Pfadfindern, aber ich mache Blödsinn. Ich möchte das Richtige tun, das Gute tun, aber es passiert mir, dass ich doch Dinge mache, die nicht gut sind. Jeder, der ehrlich mit sich ist, wird immer wieder feststellen, dass ihm nicht alles gelingt, weder in Bezug auf Gott noch im zwischenmenschlichen Bereich. Spätestens, wenn du verheiratet bist, weißt du, dass dir nicht immer alles gelingt. Und allerspätestens, wenn du dann Kinder hast, weißt du auch, dass dir nicht immer alles gelingt. Also ich glaube, dass wir keine schlechten Eltern sind, aber wir haben nicht alles perfekt gemacht. Er hört gerade nicht zu da oben. Das ist immer gut, wenn man die Leute dann erwischt, wenn sie nicht aufmerksam sind. Zum Glück sieht dich keiner, wenn du rot wirst jetzt, nur ich. Ha? Und dazu möchte ich gerne mit euch heute in einen Brief gehen, den Paulus geschrieben hat, nämlich den an die Christen im Rom. Irgendwie ist das Ding heute ziemlich locker. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Ja. Ich ziehe das mal ein bisschen rüber. In der Hoffnung, dass mir das nicht um die Ohren fliegt. So. Wir gehen erstmal ins 7. Kapitel, werden uns aber nicht allzu lange im 7. aufhalten. Und ich lade euch ein, Römer 7 aufzuschlagen. Dort lese ich ab Vers 18. Römer 7, Römer, Kapitel 7 und dort ab Vers 18. Da sagt Paulus, und Carina, du musst mir verzeihen, ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, die hört sich jetzt erstmal ein bisschen schwierig an, ja, aber ich werde versuchen, das möglichst aufzudröseln und klar zu machen. Denn ich weiß, dass in mir, sagt Paulus, das ist in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Das klingt danach, ja, doch Sünder. Boah, was soll ich machen? Ich bin doch gefangen in Sünde. Das Gute ist, wenn du, oder gehen wir erstmal dahin. Dieser Text klingt auch danach, wow, ich muss aufpassen. Ich bin doch in der Gefahr, verloren zu werden. Weil wenn ich Kind bin, kann ich 100% sicher sein, ich bin gerettet. Wenn ich Sünder bin, dann habe ich immer Angst. Naja, wer weiß, ob ich nicht doch verloren bin am Ende in dieser ganzen Geschichte. Erst einmal, und deswegen ermutige ich immer wieder, lest nicht einfach nur so einen Text und reißt ihn aus dem Zusammenhang, sondern guckt, in welchem Kontext steht er, was steht davor und was steht danach. Und wenn wir weiter schauen, dann sagt Paulus in Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also die nicht nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Es gibt also jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind, bis hierhin. Und auch der weitere Kontext macht es deutlich. Paulus bezieht sich auf das Leben eines Menschen, bevor er Jesus kennengelernt hat. Weil, das kennt ihr im Prinzip, auch Leute, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen. Und wenn dann mal jemand offen ist, mit dem man auch über geistliche Fragen sprechen kann, dann sagen sie, ach, weißt du was, im Grunde genommen bin ich doch ein guter Mensch. Und ich lebe doch gut, ich mache nichts verkehrt. Von daher, Gott wird mich schon irgendwo, ja, das passt schon am Ende. Also am Ende geht die Rechnung für mich gut aus. Das denken viele Menschen von sich. Nur so am Rande. Wenn du dich dann mit den Menschen etwas genauer unterhältst, wirst du feststellen, so gut, wie sie dann von sich selber vorgeben, sind sie doch nicht. Und wenn sie sich ehrlich in ihrem Spiegel schauen würden, werden sie feststellen, bleiben wir mal ganz im Gemeindekontext, gehen wir mal gar nicht raus. Da hat eine Gemeinde ein neues Gebäude gebaut. Und das kostet eine Menge Geld, besonders wenn viel Eigenleistung zu erbringen ist und die Gemeinde nicht so viel Geld hat, um alles zu bezahlen. Und dann kommt auch glatt einer an und sagt zu mir, weißt du was, ich hätte eine Möglichkeit, dass wir günstig an Baumaterial kommen. Sag ich, ja, spannend. Ja, das wäre dann so, dass wir das, ich muss kurz warten, dass wir könnten das ohne Mehrwertsteuer bekommen. Er guckt mich an und er sieht sofort an meinem Blick, dass ich das für keine gute Idee halte. Der hat kein schlechtes Gewissen dabei gehabt, wenn du etwas halt ohne Rechnung, also wie sowas, ohne Rechnung. Ohne Rechnung heißt immer ohne Mehrwertsteuer. Und das heißt mit anderen Worten, du beklaust den Staat. Aber das ist gang und gäbe in unserem Land. Also brauchst du, egal wo du hingehst, ja, der ist sowieso ein Betrüger und Halsabschneider, das mag ja durchaus stimmen, aber es gibt mir trotzdem nicht das Recht, als Christ schon gar nicht, dann zu sagen, ja, dann eben nicht. Oder jemand anders hat sich früher war das so ein Walkman, also der hat sich so einen MP3-Player gekauft, so ein kleines Gerät, mit dem man so Tondateien abspielen kann. Kurz nachdem er es gekauft hat, hat er es in der Hosentasche stecken gelassen, versehentlich in die Waschmaschine geraten. Mist, ja, funktioniert nicht mehr so gut, das Ding. Was macht er? Ach, sie hat noch Garantie drauf, ne? Ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Weil, dass es kaputt gegangen ist, ist ja eigentlich kein Garantiefall. Sondern dadurch, dass es in die Waschmaschine gesteckt hat und dann hinzugehen, ja, das geht nicht, funktioniert nicht. Der hat mit Sicherheit, die gucken ja gar nicht mehr nach, das wird nicht mehr repariert. Hast du es gekauft innerhalb der Garantiezeit? Ja, tausche einfach um, krieg ein neues. War zwar meine Fehler. Bis dahingehend, Ulla wird vielleicht ein Lied davon singen können, was die Leute so versuchen. Ja. Da kauft sich dann jemand einen Schrank mit Glasfüllung. Als er den kauft, er gebraucht und er weiß von vornherein, das Ding, da ist die Scheibe kaputt. ist eine Originalgeschichte, ja, ist keine erdachte, die ich jetzt habe. Ja, eine Glasbruchversicherung, wunderbar, meldet dann den zerbrochenen Schrank seiner Glasbruchversicherung, kriegt eine neue Scheibe. Eigentlich ist die Versicherung nicht so gedacht, oder? Normalerweise kriege ich die für das, was ich schon habe und wenn was kaputt geht und nicht was, wenn ich mir was Kaputtes kaufe, dass ich das dann von der Versicherung heil machen lasse. Viele, die von sich denken, dass sie gut sind, wenn wir uns wirklich im Spiegel Gottes anschauen, wird uns bewusst werden, wenn wir meinen, so aus uns heraus gut zu sein, da gibt es doch noch Verbesserungs- oder Ausbaubereiche. Und du kannst noch versuchen, so gut sein zu wollen, wie du willst, aus eigener Kraft, das klappt nicht. Darum sagt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und die Erklärung, wie es dann alles läuft, kommt in Kapitel 8. Und da möchte ich den Schwerpunkt drauf legen. Weil wir sind schon errettet vom Leib des Todes. Wir sind schon Kinder Gottes. Und dennoch erleben wir auch, dass wir Dinge machen, die nicht so gut sind. Und wie gehe ich damit um? Ich bin nicht mehr verloren. Ich bin ein Kind Gottes. Und wie komme ich raus aus der Nummer, dass ich dann doch, also der alte Mensch zumindest immer wieder versucht, Dinge zu tun, von denen er weiß, dass sie nicht gut sind. Und wie komme ich als neuer Mensch dort raus? Jetzt lese ich im 8. Kapitel mit euch ab Vers 1 den ganzen Abschnitt erstmal im Überblick. Und ich glaube, beim ersten Lesen ist ein bisschen schwierig. Deswegen gehen wir da noch in die Details rein. Weil der Paulus, das ist einer, der sich tiefe Gedanken gemacht hat. Und man muss immer ein bisschen nachdenken, im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten Sinne, nämlich hinterherdenken, um reinzukommen. Aber ich möchte gerne den Zusammenhang einmal haben. Und dann schauen wir uns im Detail die Verse an. Wie lebe ich also? Und wie gehe ich damit um, dass ich, der ich Kind Gottes bin, der ich kein Sünder mehr bin und doch erlebe, dass in meinem Leben Dinge nicht so richtig laufen von meiner Seite aus, wie gehe ich damit um? Und wie ist es zu erklären, was für eine Lösung gibt es? Ich lese ab Vers 1, Kapitel 8 ab Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz, dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Indem er seinen eingeborenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Und die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber im Fleisch sind, die können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist er nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst aber bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Okay, alles verstanden, dann beten wir jetzt. Nein, Ich versuche das ein bisschen aufzudröseln. Nochmal, ich habe es schon ein bisschen gesagt, ich lese nochmal die ersten zwei Verse. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Frei formuliert macht Paulus hier nochmal eins deutlich. Bist du Kind Gottes, kannst du aufatmen. Du bist Kind Gottes, du weißt, dass du dazugehörst. Du bist nicht mehr unter dem Verhängnis der Verdammnis auf dich. Für dich beginnt jetzt schon oder hat schon lange ein großartiges Leben mit Gott begonnen und es wird in die Ewigkeit andauern. Solange, muss man dazu sagen, du die Kindschaft nicht aufkündigst. Du kannst natürlich von dir aus sagen, ach weißt du was Gott, jetzt habe ich die Nase langsam voll, lass mich in Ruhe. In dem Augenblick kann Gott nichts machen. Dann bist du wie in der Geschichte des verlorenen Sohnes, wo der Jüngere sagt, Vater, gib mir meinen Erbteil und lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt in die weite Welt, nach mir die Sintflut. Aber solange du die Hand des Vaters wirklich festhältst, bist und bleibst du Kind Gottes. Es gibt nur einen, der diese Kindschaft aufkündigen kann, das bist du selbst. Schauen wir die Verse 3 bis 5 an. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Jetzt muss ich wieder. Und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Erstmal muss man hier ein bisschen was erklären. Was meint Paulus denn mit Geist und mit Fleisch? Also auf jeden Fall nicht Vegetarier, Veganer und sonst irgendwie, sondern es geht hier um das, was wir uns in der letzten Predigt schon angeschaut haben. Es geht um deine Natur. Fleisch ist so die Natur, ich und ich und ich. Aus mir heraus, aus meiner Kraft und alles, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe, das habe ich, weil ich so ein toller Typ bin, so ein toller Hecht. Und alles, was ich noch erreichen will, das erreiche ich, weil ich halt der Gute bin und das aus eigener Kraft hinkriege. Und Geist heißt, dass du den Mittelpunkt deines Lebens verschoben hast. Dass nicht mehr du im Mittelpunkt stehst, sondern dass du Jesus, dass du Gott in den Mittelpunkt gelassen hast. Und dass Gott dich bestimmt. Und Fleisch heißt auch, aus eigener Kraft versuchen, mein Leben zu leben und auch meine Beziehung zu Gott zu gestalten, wenn Paulus sagt, ich lebe aus dem Fleisch. Schauen wir uns nochmal die nächsten Verse an. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod und die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Und noch ein Text daneben und dann will ich das ein bisschen erläutern. Fleisch heißt nochmal zu versuchen, aus eigener Kraft sein Leben und vielleicht sogar die Beziehung aus Gott zu gestalten. Paulus sagt, das funktioniert nicht. Und er ist im Galaterbrief, den man parallel zum Römerbrief lesen muss, sehr, sehr deutlich. In Galater 3, Vers 3 sagt er den Galatern, seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Wäre mal ein bisschen praktisch in dieser ganzen Geschichte. Leben mit Gott. In der Adventgemeinde haben wir so einen Hang, im Fleisch zu vollenden, was wir im Geist begonnen haben. Zum Beispiel haben wir es auch hier und da schon erzählt, wenn wir uns anfangen, darüber zu streiten, was man darf oder was man nicht darf, besonders zum Beispiel am Sabbat. Oder was der eine oder die andere für richtig hält und wir darüber wilde Diskussionen kriegen. Ich bin froh, dass die Adventgemeinde keinen Katalog aufgestellt hat darüber, was am Sabbat erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist. Und ich hoffe, dass sie es nie tun wird, weil dann kriegen wir ein Riesenproblem, wenn wir damit anfangen. Ich weiß zumindest in der Vergangenheit, dass es sogar so gewesen ist, und das macht so ein bisschen deutlich, was es heißt, im Fleisch zu leben und aus dem Fleisch versuchen heraus was zu machen. Dass es Geschwister gab, die rumgefahren sind Richtung Sabbatanfang und geguckt haben, was machen denn die Geschwister noch, ja? Sind die, haben die schon die Wäsche runtergeholt, ja? Ist alles schon bereit für den Sabbat? Sowas zu machen ist vollständig aus dem Fleisch heraus zu versuchen zu leben. Es gab mal eine adventistische Kabarettgruppe, die nannten sich die Statisten. Weiß nicht, ob ihr jemals mit denen in Berührung gekommen sind. Die hatten einen besonderen Sketch, den nannten sie den Gemeindespion. Und ich weiß nicht, ob ich den Begriff daher habe oder ob er mir selber mal eingefallen ist. Jedenfalls gibt es also ein Versuchen, aus dem Fleisch heraus zu leben und so miteinander umzugehen in der Gemeinde. Das ist Stasi. Muss ich mal sacken lassen. Stasi. Wer aus Osten kommt, für den müsste es ja sofort Klick machen. Ja, das ist Glauben, Leben aus dem Fleisch heraus, wenn ich mich und andere kontrollieren muss, ob sie alles richtig machen. Paulus sagt, wenn du das machst, bist du verloren, du hast nichts begriffen. Und wer meint, dass er sich über andere erheben kann und sie kontrollieren zu müssen, hat auch leider nicht verstanden, was es heißt, im Geist zu leben, sondern er versucht, im Fleisch zu vollenden, was er getan hat, was die Entscheidung, die er getroffen hat. Ich komme auch noch an eine andere Ebene. Auch das, ich habe ein Buch gelesen, wo jemand erzählt seinen Weg mit Gott. Und in diesem Buch erzählt er, dass er wirklich große Teile der Bibel, Carina, auswendig gelernt hat. Er konnte sie wirklich auswendig. Du kannst die Bibel auswendig lernen und bist vollständig im Fleisch. Das klingt total fromm. Boah, er hat die Bibel auswendig gelernt. Das heißt aber nicht, dass du eine lebendige Beziehung zu Gott hast. Das kann heißen, schau mal Gott, was ich alles für dich tue. Ich lerne sogar dein Wort auswendig. Und das, wenn du das aus dem Motiv heraus machst, ist es total fleischlich. Dann versuchst du im Fleisch deine Beziehung, also aus dir, aus deiner Natur, aus deiner Kraft heraus, die Beziehung zu Gott zu bauen und zu Gott zu zeigen, guck mal, ich bin der tolle Hecht. Und gehen wir auf noch eine Ebene. Da gibt's ein Buch, mehrere Bücher, die so rumgehen, 40 Tage beten mit Gott. Da sind ganz viele tolle Sachen zum Teil drin, die man liest. Aber die Art des Betens, die dort vorgeschlagen wird für jeden Tag, wenn ich das so machen würde, hätte ich ein Problem für mich. Wenn ich jeden Tag Gott mit den gleichen Anliegen in den Ohren hängen muss, dass er das tun soll für mich. Herr, mach das, mach das, mach das, mach das. Und jeden Tag dasselbe, das ist so ganz grob, was dort vorgeschlagen wird. Das klingt fromm, ich komme erst mal. Jeden Tag beten, jeden Tag Andacht, jeden Tag den Gott und den Heiligen Geist bitten. Das klingt alles sehr fromm. Aber du kannst dann enden wie ich an einem Punkt, dass ich 250 Gebetsanliegen habe, die ich gar nicht schaffe, in einer Woche durchzubeten. Und dann habe ich mir jeden Tag 50 vorgenommen, um die zu beten. Und dann, wenn ich das geschafft habe, am Ende der Woche habe ich gesagt, Armin, gut, hast du deine 250 Gebetsanliegen durch. Wenn du so lebst mit Gott, dann bist du ganz im Fleisch. Das heißt, ich kann noch so fromme Übungen machen, aber wenn ich meine, bei Gott etwas erreichen zu können, indem ich möglichst viel immer das Gleiche runterbete, wenn ich meine, bei Gott etwas erreichen zu können, dass ich sein Wort auswendig zu lernen und ihm sage, guck mal, wie toll ich bin. Es ist nicht verkehrt, es ist gut, das Wort Gottes auswendig zu lernen, auf jeden Fall. Alle Verse, alle Texte, die ich kann, für mich ist das ein Schatz in meinem Leben. Es ist die Frage, warum machst du das? Was ist das Motiv des Auswendiglernens? Es ist gut zu beten, das ist nicht verkehrt, aber auch da ist die Frage, was ist das Motiv? Und das noch ein anderes Beispiel. Kommen wir zu meiner allerersten Predigt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer kann sich erinnern, was meine erste Predigt war, die ich hier gehalten habe? Ah, ja, ja. Martha und Maria. Hier haben wir ein klassisches Beispiel für Frömmigkeit und doch falsches Beten und auch richtiges. Die Martha, das ist eine Geschichte, zwei Schwestern, für die, die nicht kennen, ganz kurz. Die eine lädt Jesus ein zu sich nach Hause. Jesus kommt mit seinen ganzen Jüngern. Und die andere Schwester, die jüngere Maria, setzt sich zu Jesus und hört ihm einfach zu, wie er lehrt und erzählt. Und die Martha ist total beschäftigt mit allem Möglichen. Muss ja die ganzen Gäste versorgen, ist nicht so einfach. Und dann ist sie total gestresst. Sie ist total auch genervt, dass ihre Schwester ihr nicht hilft. geht zu Jesus und sagt, Meister, siehst du nicht, dass meine Schwester mich alles alleine tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Das ist ein fleischliches Gebet. Sie ist total frustriert über die Situation, die sie selber geschaffen hat. Sie beschwert sich bei Jesus und sie schreibt ihm vor, wie er ihr Problem zu lösen hat. Ein geistliches Gebet in der Situation wäre gewesen, Herr, ich bin total genervt, was soll ich jetzt machen? Hilf mir. Das wäre das geistliche Gebet in dieser Situation gewesen. Im Fleisch, um das mal zusammenzufassen, was Paulus hier sagt, ist es, wenn du aus eigener Kraft versuchst, dein Leben zu leben, aus eigener Kraft versuchst, deine Beziehung mit Gott zu gestalten und du kannst, im Fleisch zu leben, kann heißen auch, du machst richtig fromme Sachen, wo jeder denkt, boah, das ist ja ein Vorbild, Christ. Aber du machst es, um dir und den anderen und Gott vielleicht was zu beweisen, aber dein Herz, also wenn ich das mache, um mir was zu beweisen, dann funktioniert es nicht. Wenn ich mache, um Gott zu zeigen, was für ein toller Typ ich bin, funktioniert es auch nicht. Dann versuche ich es aus dem Fleisch. Und das Fatale ist, was Paulus sagt, geht nicht. Dann bist du rausgefallen aus der Nummer. Gucken wir uns an. Das heißt, ich komme noch mal dazu. Ich will den Rahmen noch mal kurz machen. Wir sind bei dem Gedanken, wie komme ich damit klar? Ich erlebe, dass in meinem Leben auch Dinge nicht gut laufen. Wie werde ich die los, so würde ich es mal sagen. Ich bin ja schon Kind Gottes, trotzdem passieren mir immer Sachen, die ich nicht möchte. Wie werde ich sie los? Die erste Antwort ist eine Antwort, die heißt, so funktioniert es nicht. Wenn du aus eigener Kraft versuchst, das Problem zu lösen, wird es nicht klappen. Und wenn du noch schlimmer ist, hingehst und anderen sagst, wenn du, so wie du das machst, ist das falsch, ja? Und die dann auch noch ein schlechtes Gewissen machst und ihnen ordentlich auf den Pelz rückst, obwohl du gar nicht weißt, aus deiner Sicht ist es vielleicht falsch, dann bist du sogar noch schlimmer. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht dir, indem ich dir Druck mache, helfen, dass du deine Sachen loswirst, aber es funktioniert auch nicht, indem du dir selber aus deiner Kraft Druck machst, die Sachen loszuwerden. Paulus sagt sogar, funktioniert erst recht nicht. Je mehr du versuchen wirst, aus eigener Kraft, aus deinem Fleisch heraus, deine Probleme zu lösen, desto weniger wird es dir gelingen. Römerbrief. 6. und 7. Kapitel. Als Gegenkonzept hat Paulus Folgendes. Er sagt in Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und nochmal als Kontrast, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist er nicht sein. Was heißt es denn, im Geist zu sein? Das scheint offensichtlich der Schlüssel in dieser ganzen Nummer zu sein. Wie komme ich raus, dass mir immer wieder Dinge passieren, die nicht richtig sind? Wie komme ich rein in ein Leben, das immer enger mit Gott ist? Der Schlüssel ist im Geist. Also müssen wir uns angucken, was heißt denn im Geist? Dazu habe ich ein paar Texte exemplarisch rausgesucht. Der erste ist Apostelgeschichte 2. Kurz der Kontext, was ist hier passiert? Jesus ist gestorben und auferstanden, hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen warten in Jerusalem, bis sie den Geist empfangen, den Heiligen Geist. Der kommt auch. Es entsteht ein Feuerzungenbrausen und die Jünger, also alle Nachfolger von Jesus, fangen plötzlich an, in anderen Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt haben. In dieser Gemeinde wünsche ich mir auf jeden Fall Polnisch und Russisch für mich. Da würde ich schon mal gut weiterkommen. Ich weiß nicht, was wir noch alles für Sprachen haben, die hilfreich wären. Könnt ihr mir dann noch mal helfen? Aber das wären schon mal zwei, die gut wären. Ewart, das wäre doch auch gut, oder? Ohne lernen zu müssen, auf einmal Polnisch zu sprechen. Das würde dir doch auch sehr helfen, oder? Spanisch, auch gut. Gefällt mir auch. Am Ende, Petrus stellt sich hin und hält eine gewaltige Predigt, in der er den Leuten auf den Kopf zusagt, ihr habt Jesus ans Kreuz gebracht. Und das trifft sie mitten ins Herz und sie sagt, ihr Männer, liebe Brüder, was wollen wir tun oder sollen wir tun? Und Paulus sagt ihnen in Vers 38, Kapitel 2, nicht Paulus, Petrus sagt ihnen in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier geht es erstmal darum, wie kriege ich denn den Geist, den Heiligen Geist? Das ist wichtig zu wissen. Wie komme ich daran? Buße tun. Wer das Adventisten heute von diesem Monat gelesen hat, der dürfte jetzt gut informiert sein, was Buße tun ist. Wer hat es schon gelesen? Ich empfehle euch, ihr habt es ja immer in den Fächern, das Adventisten heute. Es lohnt sich auch mal reinzuschauen und drin zu lesen. Also, was? Ja, und da ist ein wunderbarer Artikel drin über das Thema Buße. Buße heißt mehr noch als einfach nur den Sinn zu ändern, sondern die Bewegungsrichtung des Lebens. Wenn ich keine Buße getan habe, dann ist meine Bewegungsrichtung weg von Gott. Und wenn ich Buße tue, heißt es, ich richte mich neu aus und gehe jetzt auf Gott zu und mit Gott in meinem Leben. Das ist nichts Statisches, sondern etwas, das ist in Bewegung, sowohl das eine als auch das andere. Das heißt, richtet euer Leben aus auf Gott, wenn, sagt er, und geht ab jetzt mit Gott. Das wäre Buße tun. Und, sagt der Petrus hier an dieser Stelle, als Zeichen dafür, dass ihr das getan habt, lasst euch taufen. Macht es fest. So wie als du, Gisela und Michael, als ihr euch entschieden habt, wir sind zusammen, habt ihr geheiratet. Und dann, sagt Paulus, werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, irgendwo um den Punkt herum, wo du eine bewusste Entscheidung mit Jesus getroffen hast, wo du diese Entscheidung auch festgemacht hast, sagt Paulus, bekommst du den Heiligen Geist. Das kann schon vor der Taufe sein. Cornelius ist so eine Geschichte in der Apostelgeschichte, wo das Tor der Taufe geschlagen ist. Ich würde empfehlen, Handys auszumachen, das klappt dann leichter. Ich bin mal in einer Kirche gewesen, da stand so ein Schild vorne dran. Ich muss ja gucken, ob ich es jetzt richtig wiederkriege. Handys sind hier nicht nötig, wir beten noch auf althergebrachte Weise. Das fand ich ganz nett, also so. Genau. Genau. Manchmal, und das ist auch ganz tragisch, erlebt jemand, dass er sich hat taufen lassen. Aber das war noch keine bewusste Entscheidung, sondern das war, weil die Eltern so wollten oder der Prediger hat gedrängt, lass dich endlich taufen. Oder die Eltern, keine Ahnung, wer auch immer. Und dass diese bewusste Hinwendung, mit Jesus gehen zu wollen, viel später erfolgt ist. Wann auch immer das ist in deinem Leben. Aber in dem Augenblick, sagt Petrus, wenn du dich entschieden hast, bewusst dein Leben mit Jesus auszurichten, dann kommt der Heilige Geist in dein Leben hinein. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu sagen, aber das reicht für jetzt. Also es war die Frage, wie kriege ich den Heiligen Geist? Das zweite ist, was heißt es, im Geist zu leben? Dazu noch vier Texte. Der erste in 1. Korinther 12. Und das finde ich ganz wichtig, auch im Umgang miteinander in der Gemeinde. 1. Korinther 12. Da sagt Paulus den Christen in Korinth, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist, hier haben wir es wieder, redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Wenn du im Geist bist, dann wirst du dich nicht nur zu Christus bekennen, sondern du wirst ihn auch verherrlichen, groß machen und anbeten. Das gehört zu deiner Natur, im Geist zu sein, dass du Gott groß machst. Du kannst gar nicht anders, als Gott groß zu machen und dich zu ihm bekennen. Wenn das nicht so ist, dann bist du noch nicht im Geist. Dann hast du Jesus noch nicht verstanden. Aber umgekehrt ist es auch so, bleiben wir noch mal kurz bei der Esterasi, ich kann auch nicht hingehen und einfach jemand anders anklagen, wenn er sich zu Jesus Christus bekennt. Wer bin ich das Recht? Dann würde ich ihm ja quasi den Glauben absprechen. Man kann miteinander ringen, beziehungsweise im Positiven, und versuchen, einander zu gewinnen, wenn wir nicht verstehen, was der andere macht. Aber ich habe nicht das Recht, jemand den Glauben abzusprechen, wenn er wirklich aus tiefstem Herzen sich zu Gott bekennt. Hier steht eindeutig, ich kann Gott nur als meinen Herrn bekennen, ich kann Gott nur verherrlichen als mein Herrn, wenn ich im Geist bin. Umgekehrt geht's nicht. Dann schauen wir uns noch etwas an. Warum das so ist, finden wir in Johannes 16. Da haben wir auch noch einen wichtigen Text, einer der Schlüsseltexte, finde ich, was es heißt, im Geist zu leben. Da sagt Jesus den Jüngern, wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Wenn du im Geist bist, dann bist du so mit Gott verbunden, dass Gott mit dir kommuniziert, wie auch immer. Im Geist zu sein heißt auch, Gottes Stimme zu hören. Das kann unterschiedlich sein. Wir kommen gleich noch auf den Punkt, warum der eine vielleicht mehr und die andere etwas weniger Gottes Stimme hört. Und da gibt's dann wird dann für euch die dritte Predigt sein, die ich nach dieser dann nochmal halte, wo ich auf das Thema nochmal ein bisschen spezieller eingehen werde. Auf jeden Fall heißt im Geist auch, ich würde es mal ein bisschen so neudeutsch formulieren, du hast den Stecker zum Himmel eingesteckt an deine Schnittstelle, wenn wir so mit computermäßig bleiben, und du hast eine Standleitung zum Himmel aufgebaut, wenn du im Geist bist. Eine Flatrate auch noch, um die ganzen neuen Bilder zu verwenden, die es heutzutage so gibt. Im Geist sein kann auch noch mehr heißen. Und hier mache ich bewusst kann, weil das hängt davon ab, wie gut die Leitung zwischen dir und Gott von deiner Seite aus funktioniert. Ob der Stecker richtig festsitzt oder ein bisschen lose ist oder wie für die Jugend deine Hardware ist, also ob du das neueste Computermodell hast oder ob du noch so einen alten Rechner hast, der nicht so eine gute Leistung hat. Offenbarung 1. Ich lese auch nur einen Vers. Ja, Offenbarung 1 und ich lese Vers 10. Da sagt der Johannes, der das hier erlebt, ich war am Tag des Herrn im Geist. Hier haben wir es wieder. Und ich hörte hinter mir eine Stimme wie von einer Posaune. Im Geist wandeln, von diesem Text ausgehend, heißt Folgendes. Johannes war so mit Gott verbunden, dass er auf einmal so in Gottes Nähe war, dass er im himmlischen Thronsaal war, dass er all die Dinge gesehen hat, die dort stattfinden, dass Gott ihm in die Zukunft hinein Dinge hat sehen lassen. Und ich erinnere an eine Predigt, die ich schon mal gehalten habe, wo ich ein Buch von Schwester Weid zitiert habe, wo sie ihre Geschichte erzählt, ihre eigene. Ich glaube, es ist sogar ihre erste Vision überhaupt, wo sie diese grüne Schnur bekommt. Sie ist bei Gott, sie wird von einem Engel eine Treppe hier hochgeführt, sie ist bei Jesus. Sie ist mit Jesus im Gespräch und als sie wieder zurückgeht, erhält sie von diesem Engel, der sie geführt hat, eine grüne Schnur. Und dieser Engel sagt zu ihr, jedes Mal, wenn sie diese grüne Schnur entwirrt, also dieses Knäuel aufmacht, dass sie dann zu Jesus kommen kann, dort wieder hin, wo sie war. Und sie soll nicht warten damit zu lange, weil das verheddert sich sonst und dann wird es schwieriger. Und sie erhält auch von ihm den Auftrag zu sagen, wo Jesus zu finden ist. Mit anderen Worten sagt sie, das gilt nicht nur für mich. Ich bin nicht die Einzige, die so einen engen Zugang zu Gott hat, sondern das kann jeder haben. Gott möchte mit jedem so eng verbunden sein, wie sie es war. Im Geist heißt es in der Bibel auch, das kann es auch heißen, ich betone bewusst auch, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch das Letzte, was ich euch gleich zeige, ist ein auch, nicht ein muss, dass du so eng mit Gott verbunden bist, dass du auf einmal bei ihm bist. Hier und jetzt schon. Paulus redet davon, dass er in den dritten Himmel versetzt gewesen ist an einer Stelle. Und wir haben viele andere Geschichten, die uns deutlich machen, im Geist kann heißen, so eng in die Nähe Gottes zu kommen. Und eine der spannendsten Sachen, finde ich, ist in Kolosser 2,5. Also das finde ich schon sehr spannend, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte noch einen dazu nehmen. Kolosser 2, Vers 5. Da schreibt Paulus an die Christen in Kolosser Folgendes. Denn wenn ich auch im Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und Festigkeit und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wir kennen das so aus dem Alltag, wenn wir sagen, ich kann zwar nicht kommen, aber ich bin im Geiste bei dir. So als dahingesprochene Floskel. Wir lesen aber in der Bibel auch Folgendes, dass da ein Prophet in Babylon ist Und auf einmal wird er im Geist versetzt nach Jerusalem und nimmt dort an einer Sitzung teil und kriegt mit, was das alles läuft. Obwohl er körperlich noch in Babylon sich befindet, so hat Gott ihn im Geist an eine andere Stelle verrückt. Ich habe neulich eine spannende Predigt gehört, wo die Verkündigerin Folgendes erzählte, oder über die Verkündigung Folgendes erzählt wurde. Das ist eine Frau, die einen Vortrag halten soll auf einer christlichen Versammlung. Um sich darauf vorzubereiten, nimmt sie sich Zeit zum Beten. Und während sie betet, hat sie auf einmal im Gebet den Eindruck, dass sie sich in einer Gasse befindet, einer engen Gasse, und am Ende dieser Gasse, ist eine Sackgasse, sind drei Männer, die ein junges Mädchen bedrängen. Ohne groß drüber nachzurennen, rennt sie auf diese drei Männer zu und brüllt sie an, und die rennen weg, und dann führt sie das Mädchen raus aus dieser Gasse auf die Straße. Das hat sie so als Bild auf einmal, während sie für sich im Gebet ist. Wenig später, am selben Tag, ist sie dann auf der Versammlung, wo sie die Ansprache halten soll, also ihren Vortrag halten soll, und die Tür geht hinten auf. Ein junges Mädchen betritt den Raum, starrt sie mit großen Augen an und sagt: Du bist die Frau, die mich vorhin von den drei Männern gerettet hat. Das heißt, was Gott gemacht hat in dieser Situation, ist tatsächlich diese Frau, die den Vortrag hat, im Gebet, das, was sie im Gebet so für sich als Bild hatte, hat sich in der Realität wirklich abgespielt. Sie war dort in der Gasse, in der das Mädchen bedrängt worden ist, und hat dort diese drei Männer vertrieben. Es gibt ganz, ganz viele Geschichten. Ich könnte jetzt den Rest des Tages euch noch eine Menge von solchen Geschichten erzählen. Das kann im Geist auch heißen: Je enger du mit Gott verbunden bist, desto mehr wirst du seine Nähe erleben und desto mehr ist Gott auch in der Lage, durch dich spannende Dinge zu tun. Wer sagt, Christentum ist langweilig, der hat noch nicht verstanden, was es heißt, im Geist zu leben. Weil es gibt so viel Spannendes mit Gott. Jetzt schauen wir uns noch die Verse 12, 13 an in 1. Korinther. Und hier ist ein ganz wichtiger Schlüssel. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber nach dem Geist, durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist für mich der Schlüsselvers, wie ich rauskomme aus der Nummer, dass ich immer wieder stolper, aber aus eigener Kraft es nicht hinkriege, in meinem Leben die Stolpersteine loszuwerden. Paulus sagt hier: Wenn du es aus eigener Kraft versuchen willst, du musst immer das anders. Es geht nicht, und er sagt was anderes: Ich soll durch den Geist die Handlungen des Fleisches töten. Das lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Das heißt mit anderen Worten: Versuch nicht, ständig gegen die Versuchung anzukämpfen, sondern wende dich dem zu, der alle Versuchungen schon überwunden hat. Richte nicht deinen Fokus auf das Problem, das dich immer wieder belastet, sondern es gibt zwei Möglichkeiten, was du machen kannst. Das erste ist, lass dein Problem einfach stehen und sag: Dich will ich nicht. Und das zweite, weil manchmal klappt das nicht so, wobei in der Kombination ist es, gib dein Problem bei dem Problemlöser ab. 1. Petrus 5, 7 heißt es: Werft alle eure Sorgen und Probleme auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Gib das, was dich belastet, worüber du immer wieder stolperst, bei Jesus ab und konzentrier dich dann nicht mehr darauf, sondern konzentrier dich auf Jesus. Leg deinen Fokus auf Jesus. Lerne, was es heißt, im Geist zu leben, mehr und mehr. Stärke deine Beziehung in Jesus. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel hier schon mal erzählt habe. Ich hatte jemanden, der ein großes Problem mit Rauchen hatte. Und ich habe gesagt: Weißt du, was wir jetzt machen? Stell dir vor, Jesus ist hier, weil er ist auch hier. Es steht in der Bibel: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Also ist Jesus jetzt hier. Jesus, kannst du dir vorstellen, dass Jesus vor dir steht? Und er sagt: Ja. Leg deine Sucht, deine Rauchersucht in Jesu Hände. Gib sie ihm rüber. Das hat er gemacht. Und ich habe als nächstes, sage ich auch immer: Frag Jesus, was kriege ich stattdessen? Und er hat von Jesus was bekommen stattdessen. 3 Monate später hatte ich ihn noch gefragt, und da hat er immer noch nicht wieder geraucht. Und das war wie in dieser Geschichte, die wir vorhin bei den Pfadfindern gehört haben, weil er hat seine Rauchsucht bei Jesus abgegeben. Er hat alles probiert vorher, alle möglichen Programme und sonst was gefahren. Nichts hat funktioniert, um sein Rauchen loszuwerden. Aber in dem Augenblick, wo er es in die Hände von Jesus gelegt hat und es dort gelassen hat, ist ganz wichtig. Manche erlebe ich, die legen Dinge in die Hände von Jesus und dann drehen sich rum und haben irgendwie noch so ein Seil dran und ziehen das hinter sich her und holen das wieder. Die wollen das nicht richtig loslassen. Und er sagte, es ist schon passiert, dass die Wunsch zu rauchen wieder angeklopft hat. Aber dann habe ich gesagt, ich habe das bei Jesus abgegeben, das hat keine Macht mehr über mich. Und hat seinen Fokus wieder auf Jesus gerichtet. Nur das ist für mich die Lösung, diese Dinge loszuwerden. Dass ich meinen Fokus, meine Probleme bei Jesus abgebe, dass ich meinen Fokus auf Jesus richte und mich darauf konzentriere, mein Leben in Jesus stark zu machen. Und ich sehe schon, die Zeit ist fortgeschritten, deswegen will ich das andere ein bisschen kürzer zusammenfassen. Da steht weiter im Text, dass wir Kinder Gottes sind. Hier ist Paulus sagt es auch nochmal. Und drei Dinge finde ich in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Was es heißt, Kinder Gottes zu sein. Und das hilft nicht, frustriert zu sein in dieser ganzen Geschichte. Weil wir werden alle immer wieder erleben, dass wir stolpern. Dass nicht gleich von Anfang an alles klappt. Wie in der Geschichte, die ich den Kindern erzählt habe. Der Kai ist zwar es hat zwar erstmal geklappt mit dem Problem, aber dann hat er wieder angefangen. Und dann hat es wieder ein bisschen geklappt und dann hat er wieder angefangen. Kind zu sein heißt nicht perfekt zu sein. Und was für Kinder ganz wichtig ist, was sie ausmacht, ist, erstens, die Silvia hat euch das in ihrer Predigt wunderbar dargestellt, was ist die Hauptaufgabe eines Kindes? Wer kann sich noch erinnern an Silvias Predigt? Was war die Hauptaufgabe? Wachsen. Kinder, die Hauptaufgabe, und das passiert einfach, die können sich noch nicht mal dagegen wehren, aber sie müssen wachsen. Sowohl körperlich, als auch soziale Reife, intellektuelle Reife. Kinder müssen einfach wachsen. Und um wirklich gesund zu wachsen, ist etwas ganz wichtig, gerade für Kinder. Und das haben Kinder ganz natürlich drin. Das ist eine totale Offenheit für Neues, neues Lernen. Das ist total spannend, neue Dinge zu entdecken. Du brauchst eine Offenheit für Neues. Wenn du meinst, schon alles zu wissen, auf alle Fragen eine Antwort zu haben, auch in Bezug auf Gott, kann Gott dir nichts Neues mehr mitteilen, du weißt ja schon alles. Das Zweite, was wichtig ist, dass du Geduld brauchst. Ich habe noch kein Kind gesehen, das von 0 auf 100 laufen konnte. Die fallen immer wieder hin, die müssen aufstehen, die fallen hin und müssen aufstehen. Das Zweite ist, erwarte nicht, wenn du dich entschieden hast, ich möchte mit Gott wachsen, dass von 0 auf 100 alles gleich klappt. Dass du gleich so in der Nähe bist wie Schwester Weid und kann sein. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass du sowas so schnell erlebst. Auch, dass du dir einfach Geduld und Ausdauer gibst. Auch dazu wird es noch eine Predigt geben. Und dann, was ich ganz wichtig finde, ist, und das muss auch richtig geschehen, auf die richtige Art und Weise, dass du offen bist, dich korrigieren zu lassen. Ich nehme auch ein Beispiel aus dem Alltag. Da ist ein Bruder, der sich vor die gesamte Gemeinde hingestellt hat und sagte, ich möchte Gott 100% gehorsam sein. Das war ganz wichtig. Und es gab noch etwas Zweites in seinem Leben, was ihm ganz wichtig war, dass er sagte, ich möchte Gottes Stimme hören, aber ich höre Gottes Stimme nicht in meinem Leben. Und er hatte eine tiefe Sehnsucht danach. Kurze Zeit später hat er seine Wohnung aufgelöst und ist mit seiner Freundin zusammengezogen. Kein junger Mann, der war so Anfang 50. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, du hast doch gesagt, du hast dich vor die Gemeinde gestellt und gesagt, ich möchte Gott absolut gehorsam sein. Niemand hat gesagt, dass du das tun musst. Und du hast gesagt, ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, Gottes Stimme zu hören. Und du machst gerade etwas, was Gott gesagt hat, so ein Leben gehört in die Ehe rein. Du kleiner Wicht, willst mir sagen, was ich zu tun habe? Was bildest du dir überhaupt ein? Und ich habe nur gesagt, weißt du, wenn du auf das schon nicht hören möchtest, was in diesem Buch steht, also hier das Reden, wie soll dann Gott darüber hinaus zu dir reden, wenn du noch nicht mal sein geschriebenes Wort anhören möchtest? Nicht als Vorwurf, sondern es war wirklich als Frage gemeint. Du hast eine Sehnsucht und du handelst nicht entsprechend der Sehnsucht, wie du das wünschst. Es war seine Entscheidung. Aber wichtig ist, das ist das erste Reden Gottes, dieses Buch hier. dass ich anfange, darauf zu hören, damit Gott noch mehr über dieses Buch hinaus in mein Leben reden kann. Er kann das alles umgehen, das ist kein Problem. Und jetzt fasse ich den ganzen Sack nochmal zusammen. Wie gehe ich damit um, dass ich erlebe, ich bin Kind Gottes und trotzdem mache ich immer mal wieder Dinge, die nicht richtig sind. Im Verhalten untereinander, im Verhalten in Bezug auf Gott. Erste gute Nachricht. Ich bleibe Kind Gottes, auch wenn ich Dinge mache, die nicht in Ordnung sind. Solange ich die Kindschaft nicht aufkündige. Nochmal, das heißt nicht, ich kann willkürlich mit Gott umgehen. Nein. Ich denke, jeder, der eine echte Beziehung, ein echtes Kind Gottes ist, der leidet auch darunter oder die leidet darunter, dass du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun möchtest. Paulus sagt, was nicht funktioniert, ist aus eigener Kraft dieses Problem zu lösen. Die Lösung ist, wende dich Gott zu. Sei ganz Kind Gottes. Gib ihm dein Problem und lass es dort und stärke, mach deine Beziehung zu Gott stark. Und je stärker du deine Beziehung zu Gott machst, desto seltener wird der alte Mensch noch von außen anklopfen und sagen, hier gibt es mich. Und wenn er anklopft, sagst du, ich habe einen, der größer ist als du. Und das Gute ist, auch wenn wir hier wahrscheinlich bis an unser Lebensende immer wieder mal ein paar Stolperfallen haben werden, am Ende, wenn Jesus wiederkommt, sind wir endgültig frei. Amen.